Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, wie heißt der Podcast nochmal? Vier Flaschen. Und man muss sagen, der Michael Gutey sieht heute, für alle die das auf dem Video sehen wollen, sieht so unfassbar fantastisch aus. Und bevor wir loslegen, wir haben heute einen Gast, der noch besser aussieht als Michael. Bevor wir loslegen, ganz wichtig, 9. Dezember, liebe Leute. 9. Dezember, richtig, Michael?
Nee, 3. Dezember, glaube ich.
3. Dezember, ist 3. Dezember? Ja. Bist du sicher? 3. Dezember, warum sag ich denn 9. Dezember? 3. Dezember, die nächste Live-Verkostung mit 4 spanischen Rotweinen. Und wer Lust hat, dabei zu sein, einfach nicht?
Ein Weißwein, 3 Rotweine.
Oh, alles falsch. Komm, wir fangen nochmal von vorne an. Also am 3. Dezember, 3 spanische Rotweine, ein Weißwein. Wer Lust hat, dabei zu sein, jetzt Mail schicken an chefredaktion@abendblatt.de, chefredaktion@abendblatt.de, und dann kommen alle Informationen dazu. Freuen wir uns, wenn möglichst wieder viele dabei sind, so wie beim letzten Mal. Wer ist heute dabei, lieber Michael?
Ja, wir haben heute, der sieht nicht nur gut aus, sondern der macht auch richtig gute Weine und ist einfach der Sunny Boy der Weinbranche. Jochen Dreißigacker ist bei uns. Servus Jochen, grüß dich.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Ja, toll, dass du da bist. Das heißt, Ernte ist schon vorbei, alles in trockenen Tüchern?
Seit letzter Woche alles in trockenen Tüchern und jetzt regnet es auch ganz fleißig bei uns.
Okay, wie war der Jahrgang 2020? Kannst du kurz was sagen dazu?
Ja, also für uns großartig. Wir hatten ja teilweise hier in der Region, dass es zu wenig geregnet hat. Wir hatten wahnsinniges Glück, dass es bei uns zu 2, 3 Zeitpunkten sehr ergiebig geregnet hat. Von daher, die Reife war super. Es war dann in der Ernte irrwitzig warm. Also wir haben teilweise bei 27, 28 Grad während der Ernte gehabt, sodass wir mittags gar nicht ernten konnten, sondern nur morgens früh, bis dann irgendwie, bis es zu warm wurde. Aber das, was rauskam, qualitativ von der Konzentration, kerngesunde Trauben und ganz, ganz großartige Struktur. Also für uns bis jetzt stand jetzt ein gigantischer Jahrgang.
Ich muss nochmal sagen, für die Leute, die es nicht wissen, woher du kommst.
Aus Rheinhessen, genau. Aus dem Herzen des Bonnegaus, aus Bechtheim, das ist ein kleiner Ort. Stolze 1800 Einwohner groß, so eine Viertelstunde von Worms entfernt, also nördlich von Worms, südlich von Mainz, in dem Rheinhessen, das Dreieck zwischen Bingen, Mainz und Worms.
Größtes deutsches Anbaugebiet. Grandioser Jahrgang, das heißt im Vergleich zu, mit welchem Jahrgang am ehesten vergleichbar, 2020?
Also 2020 hat, glaube ich, sehr viel gemeinsam mit 2019, also tatsächlich mit dem Jahrgang davor. Wir hatten jetzt 3 Jahrgänge in Folge, ziemlich optimale Bedingungen, und 2019 war von der Erntemenge noch ein bisschen kleiner, aber 2020 dafür ist von der Konzentration einfach ein Stück weit mehr oder ein bisschen konzentrierter, mit einer super schönen Säurestruktur, und gerade wenn wir schon kerngesunde Trauben haben und so einen Grundstock haben, und es war eher so für uns die Aufgabe, wie behalten wir die Frische in den Weinen aufgrund der Hitze, aber also alles tipptopp.
Und du musst einmal erklären für alle, weil alle sagen, 30 Acker, schöner Marketing-Gag für einen Winzer wegen Acker, Michael und Axel, ne? Versteht ihr? 30 Acker, könnte man sagen, der hat 30 Acker. Du musst diesen Namen ausnahmsweise mal erklären.
Das ist gut, ne? Im Kindergarten war es immer schwierig. Da haben sie alle, hatte ich alle Spitznamen parat. Das ist tatsächlich unser Familienname, 30 Acker. Es gibt ursprünglich im Thüringischen einen Stadtteil bei Meining, der 30 Acker heißt. Ehrlich gesagt, wie unser Name zum Schluss nach Rheinhessen geschwappt ist, kann ich ja gar nicht sagen. Aber mein Großvater, das Weingut noch bewirtschaftet hat, hieß es Sauer. Von daher, und dann ist es irgendwann halt eben zu meinem Opa gewechselt und mit dem Namen Dreißigacker. Und seit jetzt quasi in der 3. Generation heißt das Weingut so. Und ist auch ganz passend, finde ich.
Michael, warum hast du Jochen ausgesucht für... Wollen wir einmal Axel was sagen? Letztes Mal gab es Riesenproteste, weil Axel, du hast letztes Mal wirklich extrem wenig, du hast dich tierisch gefreut über diese Lego-Figur, die ich dir nachempfunden habe. Aber du musst mir sagen, Axel, wir merken schon so einen kleinen Einbruch bei den Quoten beim letzten Mal. Da sind wir also nicht mehr in den gewohnten, starken, mittleren, fünfstelligen Bereichen, sondern das geht runter, Axel. Also bitte ein bisschen, die Leute machen sich Sorgen. Wie geht es dir?
Es geht mir ganz gut heute. Ja, und wenn es was zu bereden gibt, wo ich was zu beitragen kann, dann sage ich auch gern was. Aber dieser Lego-Axel, da bin ich echt nicht drüber hinweggekommen. Wo kam der her?
Den haben tatsächlich meine Söhne gebaut. Die haben das, sind ja große Fans dieses Podcasts und haben gesagt, wir müssen den Axelmann nachbauen, Papa, damit du auch mal so ein bisschen jugendlicher rüberkommst.
Ja, die haben bestimmt eine Figur gebaut, du hast ja eine Mütze aufgesetzt, oder?
Nein, das war richtig mit, die haben, es gibt ja auch, das kann Michael erzählen, es gibt ja auch die nicht-alkoholische Form dieses Wein-Podcasts, wo dann verschiedene Fritz-Cola-Varianten, glaube ich, ausprobiert werden. Und das haben die mit Begeisterung gesehen und dann wollten sie auch ihren Beitrag dazu leisten, weil sie ja, Wein nur am Rande trinken dürfen.
Das habe ich gesehen und das war wirklich sehr süß. Man müsste es fast mal, aber das kann man nicht machen. Ja, doch, das war sehr süß. Also, dann vielen Dank an deine Söhne. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut, der Lego-Axel zu sehen. In der letzten Folge haben wir eigentlich das Bild genommen mit dem Lego-Axel.
Ich glaube, ja. In der Zeitung war das Bild mit dem Lego-Axel. Michael, Jochen, du hast Jochen diesmal mitgebracht. Warum? 30 Acker ist ein berühmter Name. Warum gerade jetzt? Warum diese vier Weine? Haben wir vier Weißweine? Ist es für mich ein schöner Tag heute?
Ja, nee, tatsächlich war im Ursprung auch geplant, dass Jochen einen Hamburg-Besuch macht, der jetzt, glaube ich, erstmal abgesagt wurde, auch aufgrund der aktuellen Sachen. Und da hatten wir vor Wochen schon geplant, dass er uns im Podcast-Studio besuchen kommt. Und jetzt hat er uns den Wein geschickt und sitzt bei sich zu Hause im Weingut. Und ich freue mich, das einfach zu probieren. Und ich glaube, er hat mit dem Einzigacker, mit dem Wunderwerk, hat er es schon auch geschafft, als einer von nicht ganz so vielen deutschen Winzern, wirklich Markennamen auch zu kreieren. Also Weine, die wirklich gar nicht primär auf die Lage, sondern eine Marke eben darstellen. Und das finde ich immer spannend auch. Und von daher bin ich selber gespannt, die Sachen zu probieren. Und wir würden gleich starten mit einem Riesling, der gar keinen Jahrgang hat, sondern wo einfach nur Vintages draufsteht. Also offensichtlich aus mehreren Jahrgängen. Jochen, kannst du was dazu sagen?
Richtig. Ja, wir versuchen es ja immer ein bisschen unkomplizierter zu machen, weil du es gerade gesagt hast mit den Markennamen. Ich finde es wichtig, oder was uns ganz, ganz wichtig ist, wir sind ja ein ökologisch arbeitender Betrieb beziehungsweise biodynamisch arbeiten mittlerweile und uns geht es immer darum, die höchste Produktqualität in die Flasche reinzubringen. Aber wenn es geht, auch ein bisschen unkomplizierter, weil es doch so ist, dass wir dazu neigen, auch in unserer Klassifikation, wir deutschen Winzer, dass wir so viel verschiedene Sachen machen, die hinterher kein Mensch mehr versteht. Und was aber schon immer irgendwie, was man doch versteht, sind die Namen oder wenn es einprägsame Namen sind. Und deswegen, du hast jetzt direkt unseren neuesten Wein, Vintages, das ist eine Idee. Und zwar kam das aus einem Besuch in der Champagne. In der Champagne, ein klassischer Champagner, ein Champagner-Grundcuvée, besteht immer aus mehreren Jahrgängen. Das heißt, es werden die Eigenarten der verschiedenen Jahrgänge zusammengeführt, um einen perfekten Grundwein zu machen, der dann versektet wird oder im Effekt in die zweite Gärung erfährt. Und ich habe mir gefragt, das gibt es als Stilwein, gab es es noch nicht, vor allem bei uns auch in Deutschland nicht. Wir haben ja die Rebsorte Riesling, unsere Kernrebsorte, die wichtigste Rebsorte überhaupt für uns. Und Riesling ist die Rebsorte mit dem besten Alterungspotenzial. Sie hat nur einen Nachteil, wenn du sie so ausbaust, dass sie auch gut reifen kann, dann braucht sie einfach ein bisschen Zeit. Und daher kam die Idee, nicht eben den aktuellsten Jahrgang zu nehmen, sondern drei verschiedene Jahrgänge. Und aus diesen drei verschiedenen Jahrgängen, also drei war am Anfang nicht geplant, aber es sind jetzt zum Schluss drei geworden, einen Wein auszubauen, wo Riesling quasi alle seine Facetten zeigt. Du hast mit dem Jahrgang 2017, der drin ist, schon eine etwas gereifte Partie mit einer schönen Mineralität und Salzigkeit. Du hast den Jahrgang 2018, das ist so der Grundstock, die Mitte. 2018 war ein sehr, sehr warmes Jahr. Da waren die Rieslinge eher kraftvoller, ein bisschen breiter, aber sehr intensiv und konzentriert. Und dann eben 2019 als Jahrgang, der frischste mit einer enorm hohen Mineralität, Frische, eine Lebendigkeit, so ein bisschen. Also der bringt so ein bisschen die Frische rein, 2018 die Ausgewogenheit und die Reife kommt von 2017. Und
alles ein Drittel?
Nee, gar nicht. Nee, okay. Der größte Anteil ist tatsächlich 2018 und 2017 ist der kleinste Anteil. Es geht wirklich pur nach dem Geschmack. Wir haben so viel hin und her probiert, weil es ging mir darum, dass du zeigst die Facetten von Riesling, aber dass es ein Wein auch ist, den du einfach trinken kannst. Und wir es vielleicht schaffen, auch mal so die Nicht-Riesling-Trinker vom Riesling zu überzeugen, weil es ist ein Wein, der nicht unbedingt so viel so weh tut. Der hat jetzt keine Säure, der hat Säure, der hat Frische, der ist ein klassischer Riesling, aber ich finde, er ist abgerundet. Und wir machen auch einen sehr guten Grauburgunder oder auch Burgunderweine, aber ich wollte auch nicht immer nur mehr Grauburgunder machen, sondern wir wollen eben auch zeigen, dass es auch andere Wege gibt, eben den Riesling, ohne dass du ihn jetzt irgendwie tunst mit viel Süße im Wein, einfach zu einem ganz, ganz harmonischen, runden und ganz intensiven Wein zu machen. Und trocken, ne? Der Wein hat 2 Gramm Zucker.
Axel, wie schmeckt er dir?
Sehr gut. Bitte mich? Ja.
Ja, sehr gut.
Sehr gut. Sehr guter Wein. Weil er wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht wehtut. Und ja, ich finde ihn irgendwie frisch und irgendwie fruchtig ein bisschen und hat irgendwie am Ende ist so, ich weiß nicht, was es ist, ob das Salz oder Säure ist, irgendwie so im Gaumen, aber so einen ganz interessanten Abschluss. Also mir schmeckt er wirklich sehr gut. Was kostet der?
Die Frage kommt normalerweise, bevor er irgendwas sagt.
Der kostet 14,50.
Oh, also, das geht aber, oder? Also ich meine, doch, das geht.
Also aber ich finde es interessant, wie du erzählst, dass man sozusagen verschiedene Rieslinge so lange zusammen schütten kann, bis jeder sozusagen seine Qualität entfaltet. Weil ist ja erstaunlich, weil der eine ist ja, der 18er muss ja dominant sein eigentlich, ne?
Es ist, es ist manchmal, also es ist bei uns immer so, oder es ist bei mir immer so, ich baue jeden Wein bei jedem Leseschritt, alles getrennt voneinander aus. Und zum Schluss habe ich in meinem Keller ganz viele verschiedene Einzelgebinde, die ich dann nach und nach zusammenfüge zu dem einzelnen Wein. Und da ist es ganz spannend, manchmal sind es 50, 25, 50, 100 Liter, die einen Wein maßgebend verändern. Also wirklich total verändern. Du hast einen Blend und denkst, das passt, aber irgendwas fehlt ihm noch. Und dann nimmst du eine ganz, ganz kleine Menge von einer anderen Partie und hast dem Wein quasi das gegeben, was er braucht. Und ich bin generell so, dass ich den Wein einfach gerne so viel Zeit lasse. Und wenn du die Weine länger auf der Hefe lässt, dann sind die auch, sind die gar nicht so dominant, sondern eher ausgeglichen, eher ein bisschen durchgängiger und ja, passt eigentlich so wirklich ganz gut.
Ich habe da mal eine Frage. Also wenn ich jetzt, also ich bin ja eher so Video, und wenn ich so Farbkorrektur mache, dann drehe ich ja auch ganz viele Regler und ich brauche immer irre lange, bis ich das treffe, was ich eigentlich haben will. Und wenn ich es habe, dann gucke ich es mir am nächsten Tag an und sage, ah, das ist nicht gut und mache es irgendwie nochmal. Und es dauert Ewigkeiten, bis ich das Ergebnis habe. Ist das beim Wein auch so oder
kennst du die Wahrheit? Das ist tatsächlich genauso. Also wir versuchen halt eben die einzelnen Partien, die Einzelweinberge komplett eigenständig auszubauen und dann stehst du an deinem Cuvée-Tisch, dann stehen dann irgendwie, wenn wir anfangen zu probieren, 100 verschiedene Rieslinge vor dir und dann willst du einen bestimmten Wein ausbauen und probierst und probierst und probierst und dann ist es tatsächlich so, das Cuvée wird gemacht, dann packst du es in den Kühlschrank, am nächsten Tag probierst es wieder und sagst, wo steht es? Und wenn es dir zum Schluss, also es geht über Wochen, bis so ein Wein zum Schluss wirklich so auch gebaut ist. Und wenn er auch, vor allem, wenn du dann mal ein finales Cuvée hast und sagst, so, jetzt ist es das, was ich haben will, dann kommt es ja noch darauf an, dass es auch haltbar ist. Und mir ist es immer ganz wichtig, dass du auch einen Wein von uns mal halb voll im Kühlschrank stehen lassen kannst und 2 Wochen später rausholen kannst. Und er ist immer noch genauso frisch wie vorher auch. Das geht. Klar, wenn du die Weine so ausbaust, dass sie haltbar sind, funktioniert es.
Aber mich nervt das Zusehends, dass man irgendwie einen Wein hat, den fängt man dann an, da schmeckt er einem so, geht so. Und dann lässt man ihn stehen und nach einer Woche ist er quasi nicht mehr trinkbar.
Bei den meisten Weinen ist das so. Dann läuft was falsch. Also wir kommen ja auch aus einer Zeit, der Rheinhessen hat sich, oder Deutschland, generell der deutsche Weinbau hat sich ja massiv gewandelt. In den 80er Jahren war es ja so, dass irgendwann Wein nur noch für den Konsum gemacht wurde, nur noch für schnell aufmachen, schnell trinken. Daher kommt es ja auch, dass jeder irgendwie denkt, ein Weißwein muss ich direkt trinken. Wenn du aber den Weinen das Potenzial gibst vom Weinberg aus, dass du einfach quasi auch vernünftige Erträge erntest, nicht zu viel, sondern angemessen für die Rebe und dann halt auch einen hochwertigen Saft hast, dann sind die Weine und den auch schonend ausbaust, dann sind die Weine auch haltbar hinterher. Und dann hast du auch den Grundstoff oder Stock, dass es eben nicht ein Wein ist, der nach 2 Wochen, 3 Wochen offen kaputt ist, beziehungsweise nach 2, 3 Jahren in der Flasche nicht mehr genießbar ist. Ich finde, das ist fatal. Es muss immer, also unsere Lagenweine, sagen wir, die halten bestimmt 10, 15, 20 Jahre, also unsere Lagenweine bestimmt 20 Jahre, aber auch ein Gutswein muss eigentlich Minimum 10 Jahre genießbar sein. Der wird immer reifer, der reift immer mehr, der wird immer runder und du musst dich irgendwann fragen, wann trinke ich den Wein, aber es darf nie so sein, dass er nicht mehr genießbar ist.
Michael, willst du vielleicht auch mal was sagen? Du bist ja, was kaum einer weiß, ja der Weinexperte in dieser Runde.
Ja.
Vielen Dank für das nette Entree. Nein, für mich ist auch das erste Mal, dass ich den Wein probiere. Ich finde es immer ein bisschen komplexer, dass also wenn da kein Jahrgang draufsteht. Ne? Weil die Leute, wenn sich mal fragen, was ist da jetzt genau drin, da steht jetzt auch nicht Volume 1 also, oder Volume 2 oder welche Jahrgänge das sind, zumindest für mich jetzt so nicht zu erkennen. Was der Wein schon hat, und das finde ich, ist, du verstehst ihn sofort. Du schenkst ihn ein und du weißt sofort, dass, was gemeint ist. Ich mag dieses Zitrische, ich mag dieses leicht Schmelzige. Ich bin überrascht, Jochen, dass du sagst, dass der so wenig Zucker hat. Ich dachte, der wäre süßer. Also das Gefühl gibt mir, und das ist vielleicht aber auch ein bisschen diese Reife, dass der Wein nicht ganz so trocken ist, wie du das gesagt hast, rein vom analytischen Wert. Und für 14,50 ist das, finde ich, etwas, was wahrscheinlich ziemlich vielen Menschen schmecken wird, weil es hat doch eine Kraft, es hat eine Opulenz, ohne zu schwer zu sein. Der Alkohol ist sehr dezent und ja, ich glaube, es ist sehr süffig auch. Das darf man nicht negativ sehen, aber ich glaube, es ist sehr, ja, hat eine große Trinkfreude.
Sag mal, genau, das ist, ja, habt ihr bewusst nicht dick Riesling vorne drauf geschrieben? Weil das, ich kann es ja mal als Riesling-Liebhaber gar nicht glauben. Das schreckt viele Leute ab.
Ich hab ganz bewusst mal, ich wollte, dass die Leute unvoreingenommen drangehen, weil wir es schon festgestellt haben, dass es vermehrt so war, dass wenn Riesling vorne draufsteht, dass die Leute einfach sofort die Flasche stehen lassen, sondern lieber her standardmäßig zum Grauburgunder zum Beispiel greifen. Und ich finde einfach, manchmal verbaut man sich ja was. Man probiert es ja gar nicht. Und deswegen haben wir es auch ganz bewusst einfach vorne weggelassen, haben nur Vintages draufgeschrieben. Auf dem Rückenetikett steht Riesling. Was du richtig gesagt hast, Michael, die Jahrgänge stehen nicht drauf. Da haben wir tatsächlich so ein QR-Code draufgepackt, wo wir dann einfach die jeweilige Zusammensetzung auch erklären oder sagen, was drin ist. Weil ich wollte es unkompliziert machen. Ich wollte wirklich sagen, probiert einfach der Wein. Der Wein muss euch überzeugen. Und was den Restzucker angeht, das ging uns genauso. Wir haben auch gedacht, boah, der hat eine schmeckbare Süße. Und ich mache immer das ohne analytische Daten. Wir probieren den Wein und danach gehen wir ins Labor und checken die analytischen Werte, weil ich finde immer, es ist viel wichtiger, dass er auf den Geschmack gemacht ist, nicht auf die Analytik. Und ich hätte auch schwören können, dass er höher ist im Zucker und war dann ganz überrascht, dass er so niedrig war. Aber ich glaube, das ist einfach der Jahrgang 2018 mit seiner Opulenzen, Reife und Tiefe. Der schmeckt einfach schon süßer.
Das heißt, du musst ja in 17 schon quasi dir ja Sachen auf der Hefe liegen haben lassen für diese Idee. Also das passiert ja nicht über Nacht, sondern man muss ja da doch ein bisschen Vorlauf haben. Oder hast du die abgefüllten Flaschen quasi wieder geöffnet und dann dem zugefügt?
Nee, die Idee ist tatsächlich schon älter. Ich habe in 16 schon angefangen. Ich habe mit 16 eigentlich die erste Partie ausgebaut, mit der ich mir überlegt habe, das Projekt anzugehen. Ich habe aber damals, und das mache ich immer noch. Ich arbeite sehr stark mit Maische-Standzeiten, also mit, dass ich die Trauben quasi mit Füßen antrete und lasse im eigenen Saft ziehen im Kühlraum. Und dadurch holst du viel mehr an Inhaltsstoffen in den Most, aber auch Phenolik. Und da haben wir festgestellt, dass du es tatsächlich bei so Weinen auch handhaben musst wie die Champagner oder die Champagnerproduzenten, dass du wirklich die Phenolik zurückschraubst in den Wein. Das heißt, dem Wein weniger Bitterstoffe gibst, weil gerade dann ein bisschen mehr reift. Und in so einem Blend kommt es intensiv raus. Das heißt, hatte das erste Mal, als wir den Blend versucht haben, war in den Jahrgängen 16, 17, 18. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann warten wir noch mal ein Jahr. Und dann war 2019 eigentlich genau der Jahrgang, den wir gebraucht haben, um den Wein so hinzubekommen.
Musst du da nicht viel wegschmeißen, wenn ihr das ausprobiert?
Gut, aber das ist, also wegschmeißen, du hast ja immer die Möglichkeit auch, den Wein für andere Partien zu nehmen, aber grundlegend ist es so, die Grundlage bei uns ist immer Verzicht. Also wenn wir sagen ja, wir wollen Weine ausbauen, die im Endeffekt unbeeinflusst sind. Das heißt, ohne Einsatz von irgendwelchen Weinbehandlungsmitteln, Schönungsmitteln, sondern wir ernten tolle Trauben. Und die Trauben werden so schon wie möglich zu Wein verarbeitet. So, dass du, was du vorhin gesagt hast, den Wein mit Genuss trinkst und am nächsten Morgen geht es dir gut. Also ohne, dass du jetzt irgendwie Beschwerden hast oder einen dicken Kopf. Und es kommt daher einfach, dass die Trauben frisch und vor allem gesund verarbeitet werden. Und ich finde, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch Verzicht. Das heißt, wenn dann die Trauben zum Schluss einfach nicht die Güte haben, die wir brauchen, werfen wir sie auch weg. Wir sortieren im Weinberg gnadenlos aus. Das heißt, alles, was uns nicht gefällt, fliegt weg. Und deswegen, auch wenn eine Partie oder ein Tank mal nicht dem entsprechen würde, was wir wollen, dann werden wir es nicht verwenden.
Ihr schmeißt es dann ganz weg oder verkauft ihr es dann zum Beispiel an die Hanselounge? Du. Ich glaube, wir können ganz offen reden.
Ja, kannst auch nicht reden.
Also es wird dann wirklich weggeschmissen, das gibt, oder gibt es dann, gibt es dann bei Netto oder so? Ich weiß nicht, wo.
Also die Trauben werden wirklich weggeschmissen und wir haben auch hier und da schon mal Partien auch verkauft, die werden tatsächlich dann an Kellereien verkauft.
Wir haben ja immer drei Fragen der Leserin, Hörerin, Zuschauerin. Und das Lustige ist, eine Frage kam, und du hast es gerade erwähnt, die Frage, werden heute noch, warte, muss man gucken, werden heute noch Trauben mit Füßen getreten? Was gemeint ist, ist
klar. Hat er gesagt, ne?
Offensichtlich, deshalb sage ich das, deshalb sag ich, ja. Offensichtlich tatsächlich, das gibt es wirklich noch?
Ja, wieder mehr. Also als ich bei uns ins Weingut eingestiegen bin, war alles sehr technisiert. Das heißt, alles komplett durch und durch rationalisiert mit Maschinen. Und dann haben wir erstmal wieder angefangen, die Trauben von Hand zu ernten, so wie früher. Das machen wir zu 95%. Also immer wieder, wenn der Jahrgang uns lässt, lesen wir es auch zu 100%. Aber manchmal musst du einfach auch sehr schnell sein. Aber die Trauben, wenn sie bei uns, wir ernten das alles in so Einheitsbehälter, in kleine Kisten. Und wenn die bei uns ins Weingut kommen, dann treten wir die tatsächlich mit Füßen an. Weil es gibt auch so Traubenmühlen, die du nehmen kannst, um die Trauben anzuknacken, aber so eine Maschine knackt halt alles an. Und die Füße sind zum Schluss halt viel sensibler. Das heißt, wenn da irgendwie mal ein Stiel dazwischen ist, weil wir die Trauben mit Stielen pressen und dann hast du eben nicht, verletzt du nicht die Stiele mit dem Fuß und extrahierst dadurch auch keine Bitterstoffe in den Weinen.
Wow, was gelernt. Was trinken wir als zweites, Michael?
Jochen. Ja, wir würden beim Riesling bleiben. Es gibt noch Riesling Kirchspiel aus 2018.
Hatten wir nicht schon mal ein Kirchspiel? Irgendwie hat sich Axel nicht tierisch über so ein Kirchspiel mal...
Nee, wir hatten ein Kirchenstück 96 genau. von
Oder war Bull. Das Luisa Neubauer damals? Sie sagte,
ja, geht das gar war nicht. Luisa Neubauer, ja.
Das war Luisa Neubauer,
Kirchenstück. Hätte ich aber auch mitprobiert.
Luisa Neubauer ist ein legendärer...
Die mochte ihn nicht, Jochen.
Also, 30 Acker Kirchspiel, auch ein Riesling.
Ja. Auch ein Riesling. Hast du die Frage, Jochen, ganz kurz, weil ich das tatsächlich auch nicht weiß, muss denn dann aber 100% auch, also ich weiß, es müssen 85% quasi der Traube drauf sein, die auf dem Etikett steht. Beim Jahrgang müssen da 100% drin sein oder könntest du, wenn du sagst, wir haben von 2017 und das war auch Kirchspiel, nicht alles genommen für unseren Vintages, könntest du da was reinmachen, vom Gesetz her?
Vom Gesetz her könntest du es reinmachen, ja.
Okay. Ja. Leute, ihr trefft die Fragen heute, weil die Frage ist nämlich, die Frage ist tatsächlich auch gestellt worden, muss in jedem Wein genau das draufstehen, was drin ist? Offensichtlich nicht.
Nee, du hast immer einen gewissen Verschnittanteil, den du reinpacken kannst. Allerdings, jetzt, wenn wir über Lagenrieslinge reden, es ist ja so, wir setzen alles, was wir können, eben dran, die Lage aus dem Jahr perfekt zu zeigen, wie sie war. Das ist ja im Endeffekt meine Interpretation der Lage, der Rebsorte in dem Jahr. Und deswegen würde ich natürlich einen Teufel tun, da was anderes reinzumachen. Wir sind so exakt auch beim Abtrennen. Wenn du jetzt bei uns in den Keller kommen würdest, stehen dann die kleinen Tanks und immer vor den kleinen Tanks nochmal so ein kleiner Glasballon von 25 Liter, wo quasi der Gärraum, weil wenn so ein Tank gärt, dann braucht er ein bisschen Platz, dass er nicht überschäumt. Der Gärraum steht quasi, oder das, was wir rausnehmen mussten, steht in der Korbflasche vorne dran und damit wird das Fass wieder beigefüllt, sodass wirklich eins zu eins alles zusammenkommt, was zusammengehört.
Aber man könnte 15% was anderes reinmachen?
Ja.
Und zwar völlig, du kannst in so ein Riesling auch ein Sauvignon Blanc reinmachen?
Völlig legal, ja.
Das wird teilweise auch gemacht und gerade wenn du diese aromatischen Rebsorten nimmst, da brauchst du ganz wenig und du verfälschst den Geschmack komplett. Genau. Also da reichen 5% schon, wenn du einen Muscatella oder einen Gewürztraminer reinmachst in einen Riesling, dann schmeckt das ganz anders. Das ist in Deutschland, in Österreich ist es 85%, zum Beispiel in Amerika sind es 75%. Da reichen also 3/4 und du kannst 25% irgendwas anderes machen. Ganz oft werden also Cabernet Sauvignons aus Napa Valley, die haben 25% mehr Lodern drin und dann sagen Leute, ja, der ist so schön weich und so fruchtig, so wie ein Cabernet sein soll. Dabei ist eben schon relativ viel etwas anderes auch dann drin. Ne? Von daher.
Das ist mal ein Korken, Leute. Habt ihr gehört, wie der geploppt hat? Das ist mal nicht diese zerbröselnden Korken da von der Korkenmafia. Das ist mal ein guter Korken.
Das ist teuer.
Wieso ist teuer? Ist es ein teuer? Was kostet? Wir haben ja so gelernt, Korken kostet 1 Euro ein Stück. Was kostet der?
Ja, der ist sogar einen Tacken teurer. Wow. Wir verwenden für die Lagenwand tatsächlich mittlerweile Korken, die sind einmal über einen Gaschromatographen, sind die quasi durchgetestet, dass sie kein TCA, also kein diesen klassischen Korkton enthalten.
Dann stimmt, das haben sie gar nicht, der ist ganz hell, ne?
Der ist aber naturbelassen. Der ist nicht gewaschen.
Aber trotzdem, der ist ja heller als andere, als die meisten anderen Korken. Und so, er wirkt auf mich so ein bisschen. Bauchiger, fluffiger, weißt du, wenn man ihn...
Ja, genau. Das Also im Endeffekt, er ist auch nicht so lange, das muss man dazu sagen, das ist zwar Jahrgang 2018, aber der Wein ist nämlich nicht so lange verkorkt, weil ich habe das anfangs gesagt, wir lassen unsere Weine länger auf der Hefe und der Jahrgang 2018 ist bei uns erst dieses Jahr im März gefüllt worden, weil ich die Weine halt eben so lange wie es geht auf der Hefe lasse. Und eigentlich sagen wir, die Lagenweine geben wir erst 3 Jahre nach der Lese oder nach der Ernte in Verkauf, um den Wein, gerade den Rieslinger, einfach die Zeit zu geben, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Das ist mal gerade speziell bei den Rieslingen. Jetzt war der Jahrgang 2018, aber ein Jahrgang, der unheimlich warm war und unheimlich auch schon dominante Weine hervorgebracht hat oder Weine, die schon sehr offen sind. Das ist immer noch ein junger Wein. Wir reden über einen Lagenwein, die höchste Stufe. Das heißt, wenn der Wein jetzt schon voll trinkbereit wäre, dann hätten wir was falsch gemacht, weil der Wein soll sich peu à peu langsam schön in der Flasche entwickeln. Aber ich finde, der zeigt sich jetzt schon deutlich offener als zum Beispiel der Jahrgang 2017. Und wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir den Jahrgang 2017, der noch unrunder war, noch ein Jahr in unserer Kellerei haben liegen lassen, oder ein Weingut haben liegen lassen und 2018 jetzt schon in Verkauf gebracht.
Michael, Axel, woran, wenn ihr reinriecht, ich habe sofort eine Assoziation mit einem Riesling, den wir neulich getrunken haben. Habt ihr den auch oder habt nur ich den wieder? Mit einer speziellen Marke, einem speziellen Winzer. Ja, Axel, was hast du gesagt?
Grünlack.
Oder?
Gelblack.
Schloss Johannesberg. Gelblack oder Grünlack? Ich weiß nicht. Nee, eher Gelblack.
Gelblack.
Aber Schloss Johannesberg, oder?
Weiß nicht. Fragen wir mal den Weinkenner.
Michael, oder liege ich völlig?
Ja, weiß ich nicht. Es ist auch das. Gut,
was soll ich sagen? Nee, Michael, also.
Du merkst, dass es schon relativ warm ist. Ist dann da gar keine Botrytis drin, Jochen?
Nein.
Es wirkt so.
100%. Ja.
Also 100% Reifstoff. Es wirkt eben sehr, sehr.
Was ist Botrytis?
Sehr opulent wirkt es.
Ja, was ist Botrytis? Botrytis ist die Edelfäule, es ist ein Pilz, der die Traube quasi befällt, das Wasser entzieht und wenn es alles gut läuft, nur der pure Extrakt bleibt und daraus kannst du edelsüße Weine machen. Was aber, wenn du einen trockenen Wein ausbauen willst, ist Botrytis beim Riesling, der verkraftet vielleicht sogar noch ein bisschen was, aber grundlegend eigentlich immer negativ. Jetzt war 2018 ein Jahrgang, wo du eigentlich grundlegend gar kein Thema mit Botrytis war. Im Gegenteil, wir wollten sogar ein paar edelsüße Weine in 2018 machen. Es war nicht möglich, weil keine Botrytis da war. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir halt schon immer die Erträge reduzieren. Und Michael, du kennst ja sicherlich den einen oder anderen Wein aus der Lage Kirschspiel von unseren Kollegen. Und da geht's auch immer drum, wie interpretierst du das? Kirschspiel ist tatsächlich eine der kühlsten Lagen aus Westhofen. Ist ein Osthang, sehr viel Kalkstein, sehr viel Mineralität. Und mir geht's aber immer darum, dass ich die Weine halt oder quasi auch die Erträge ein Stück weit reduziere, um schon auch ein bisschen Opulenz zu haben. Ich will die Kühle, ich will, dass du das Kühle schmeckst, aber ich will auch, dass der Wein die Kraft hat und die Intensität, weil unsere Weine doch auch sehr, sehr oft zum Essen getrunken werden. Und dann brauchst du auch beim Riesling immer Weine, die halt einfach nochmal ein bisschen mehr Intensität haben. Trotzdem darfst die Trinkfreude darfst du nicht verlieren, ne?
Und ich finde es auch schon sehr gut trinkbar, ne? Also das ist etwas, was ja schon sehr, sehr präsent ist. Ich habe die Flasche auch gerade erst aufgemacht und der ist schon sofort voll da.
Also du kannst, er gewinnt massiv, wenn du ihm noch ein bisschen, wenn du noch ein bisschen Luft gibst. Aber ich finde, das war genau das, was wie es uns ging, als wir die Weine probiert haben, wir haben gesagt, Wahnsinn, wie präsent die schon sind. Und die waren halt eben, also bis im März haben die auf der Feinhefe gelegen, ne? Also ein bisschen einfach vor sich hingereift im Großen. Und ich finde, die haben enorm gewonnen.
Aber jetzt
ein bisschen länger Zeit auf der Hefe.
Ja. So Vergleich zu dem anderen Wein, was würdet ihr sagen? Also wie schmeckt euch der?
Ich finde, es ist eine Sensation, das Ding. Also wirklich, ich will nicht wieder mit meinem Heubrausepulver kommen, wie beim Gelblack. Aber aber er springt dir total entgegen. Und der ist echt so, wenn du den musst du erstmal trinken. Also das ist schon irgendwie, da bin ich als Riesling, und der ist nicht, es ist, finde ich, so der klassische, es ist ein Riesling, der gleich wieder, wo du gleich wieder sagst, boah, mal sehen, was beim nächsten Schluck passiert. Aber ich bin zu begeistert. Michael, guckst du ganz ernst?
Nee, gar nicht. Gar nicht, ich habe überlegt. Weil ich finde schon, dass du unter der Lippe merkst, auch die Säure. Also ich finde, es ist schon sehr viel Action am Gaumen. Das merkst du schon und das finde ich durchaus positiv. Dazu kommt so was Saftiges. Dazu kommt wieder Jochen, der ist bestimmt auch ganz trocken, aber auch da wieder denke ich, das hat eine gewisse Opulenz. Ne? Also auch von der Zuckergradigkeit her.
0,7 Gramm.
Ja, irre, ja. Krass, Wahnsinn.
Und du hast dieses, was, kennt ihr dieses, wenn man so ein Prickelpulver nimmt, das es prickelt richtig so ein bisschen. Das klingt, glaube ich, jetzt immer bescheuert, aber ich meine, das ist so, wie du würdest sagen, das hat diese Kraft, diesen Wumms, ne? Der erste, den trinkst du so und der ist ganz leicht und nett und schön, aber so ein bisschen habe ich ihn jetzt schon wieder vergessen. Und bei dem sagst du aber, boah, da freust du dich so auf jeden Schluck.
Aber mir schmeckt der erste besser, ehrlich gesagt.
Klar.
Also ich finde den hier, da hatte ich irgendwie gedacht, dass der irgendwie so ein bisschen bitter ist.
Er ist für dich ein bisschen schwerer zu trinken, ne? Also
ja.
Die Trinkfreude beim ersten hat dir mehr Spaß gemacht. Es ist halt, er ist schon spezieller, ne? Also er ist schon ein Wein, der dich auch mehr fordert. Ich finde es aber, was du richtig gesagt hast, der Wein erzählt mit dir. Das heißt, jedes Mal, wenn du dir wieder einen Schluck einschenkst oder auch ein 2-3 Mal im Glas drehst, dann wirst du immer wieder eine neue Komponente riechen. Und finde ich, darum geht's beim, wenn du einen Lagenwein trinkst. Mit dem musst du auf Entdeckungsreise gehen. Oder wir haben vorhin über den guten Abendwein oder den Abendwein gesprochen. Das wäre zum Beispiel auch so ein Wein. Dann gießt du dir ein großes Glas und setzt dich davor und riechst immer wieder rein und wirst immer wieder was Neues entdecken.
Das muss man sagen, das haben wir in dem Vorgespräch gemacht, als die Kollegen Leonard und Michael hatten ein bisschen Probleme technischer Art. Und da habe ich erzählt, dass ich einen neuen Podcast habe, einen Gute-Nacht-Podcast im November jetzt mit Linda Zervakis. Jeden Abend, 5 Minuten um 21 Uhr, wollen wir die Leute in den Schlaf reden. Und da wollte ich auch einen guten Wein mitbringen. Und da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass es so, dass es Gute-Nacht-Weine gibt. Also Weine, die man eher abends trinkt. Dann kann man gut schlafen und Weine, die einen eher wach halten. Dieser Wein, haben wir gesagt, ist es ein guter Nachtwein? Nee. Der ist ja so ein bisschen, der ist, oder doch?
Nee, wir waren eher bei Burgunder beim guten Nachtwein.
Für mich ist es kein guter Nachtwein. Die Säure und es ist zu viel Action. Also es würde mich zu sehr vom Schlaf abhalten, weil ich natürlich gerne das weiter trinken möchte. Also ein guter Nachtwein wäre für mich etwas, der mir die Augenlider senken lässt.
Aber gibt es Weine, die einen...
Ist es dann per se ein Rotwein?
Also ich meine, gibt es Weine, die tatsächlich einen irgendwie wirklich wach halten können? Also ich würde denken, dass der Alkohol einen immer irgendwie kriegt mich.
Wenn du die Säure hast, dann haust du dir den ganzen... Also dann
bist du sowas von wach. Ich würde es primär über die Säure definieren, gar nicht so über den Zucker. Oder auch natürlich, wenn du ganz viel Tannin, also so ein Rotwein mit ganz viel Tannin, den du richtig beißen musst, da kannst du gar nicht schlafen, weil dein ganzer Mund kontaminiert ist und das alles zusammenzieht. Und von daher, wenn du so ein Aglianico oder so aus Italien, so ein richtig intensive so Rebsorten, wo du von außen schon siehst, dass der Mund sich zusammenzieht, ich glaube, ich kann man nicht so wahnsinnig wohlig einschlafen danach.
Hat übrigens einer neulich geschrieben, dass er einen Podcast hatte, hat er die Weine gekauft, einen Hörer, und danach ging es ihm nicht so gut. Zum ersten Mal. Ich sage nicht, nach welchem Podcast.
Sag mal, welcher Podcast, bitte.
Nee, sage ich ja nicht.
Von uns, oder was?
Ja.
Okay.
Da hatten wir aber Weine, sag mal, da hatten wir Weine, die fielen so ein bisschen aus dem Rahmen. Vielleicht kann man das so umschreiben. Okay, was, Axel? Hast du noch eine Frage zu diesem Wein?
Ja, ich habe noch eine Frage. War das Jacques Weindepot?
Ja, was war mit Theresa Breuer?
Aber ich hab was anderes. Ich habe wirklich was anderes, weil ich habe beobachtet, Michael schwenkt sein Glas im Uhrzeigersinn.
Ja.
Im Uhrzeigersinn. Habt ihr es mal ausprobiert? Also ohne Scheiß. Also ich finde es irre. Kriegt das hin? Oder macht ihr es auch? Also ich mache irgendwie immer so, also ganz natürlich. Aber kriegt ihr auch nicht diese Drehzahl hin? Wie macht ihr das?
Ihre Beobachtung gerade. Michael, kannst du es einmal zeigen? Übrigens, ich habe mal geguckt, YouTube, meine Güte, man muss ja aufpassen, dass YouTube, dass nicht mehr Leute uns sehen, als uns hören allmählich, ne? Das ist ja wirklich...
Ich denke gar nicht drüber nach. Jochen, in welche Richtung machst du das?
Ich habe gerade getestet, weil ich auch nicht drüber nachdenke. Ich mache es tatsächlich gegen den Uhrzeigersinn.
Okay.
Ja.
Kann ich gar nicht.
Aber das ist eine Frage. Versucht das mal im Uhrzeigersinn. Das ist, also es fällt mir wirklich...
Geht auch, schwer. Aber ist unnatürlich. Aber,
also einfach habe ich das auch gegen den Uhrzeigersinn gemacht.
Kann es auch sein, dass Michael gerade den kleinen Finger so ein bisschen abgespreizt hat? Kann das sein? Wir wissen ja, Folge 8, glaube ich, wofür das steht. Folge 8 des Podcasts auf YouTube über 4.500 Mal gesehen. Ganz interessant. Nehmen wir die nächste Flasche, Leute. Haben wir noch einen Riesling? Ja. Haben wir einen Weißburgunder? Was haben wir?
Nee, jetzt wechseln wir von Riesling zu Weißburgunder.
Jochen, noch ganz kurz, der Kirschspiel 2018 kostet wie viel?
Boah, ich glaube irgendwas um die Mitte bis Ende 40 Euro. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube 46 Euro.
Wow, okay. Also Axel?
Von dem Weiß.
Das sind drei, sag mal, jetzt aber Riesling nach
Weißburg. Das sind drei Monatsgehälter, sprich groß aus.
Wie bitte, hast du eine Gehaltserhöhung gekriegt? Wir nachher mal drüber reden. Sag mal, Reihenfolge, Weißburgunder, Grauburgunder, nach dem Riesling? Warum haben wir die Reihenfolge jetzt so gemacht?
Weil der Riesling, den letzten Weißburgunder, den wir probieren, der ist im Holzfass ausgebaut, zu 100%.
Okay.
Und der Riesling hat zwar auch das große Holzfass gesehen, aber das Holz bei weitem nicht so dominant. Und das würde quasi auch den Wein beeinflussen, wenn wir jetzt den Wein mit dem Holz vorher probieren. Deswegen erst die Rieslinge und jetzt die Burgunder, die zwei Weißburgunder. Und jetzt müssten wir eigentlich einen Wein haben, Axel, der
dir... Übrigens, da kurz bis, Weißburgunder, ja? 30 Acker Weißburgunder... Kurze Frage, ich stelle die Frage nicht, aber sie ist hier. Können wir noch mal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Weißburgunder und Grauburgunder?
Das ist Weißburgunder ist tatsächlich eine Mutation aus dem Grauburgunder. Also es gibt, wenn du in einem Grauburgunder Weinberg läufst, findest du manchmal Beeren, an denen sind weiße wie auch diese gräulichen oder violetten Trauben vom Grauburgunder. Und es ist im Endeffekt eine Mutation aus dem Grauburgunder, ist der Weißburgunder, also einfach... Beeren, die weiß von der Schale geblieben sind, und wenn die Schale eine andere Farbe hat, hat auch der Wein hinterher eine andere Aromatik, einen anderen Geschmack, weil er anders daran reift. Wie bei den roten Trauben, ne? Also beim Spätburgunder ist es ja noch, ist die Schale noch mal dunkler und der Wein hat noch mal mehr Phenole, mehr Gerbstoffe, auch durch die Sonneneinstrahlung. Und Weißburgunder ist jetzt im Vergleich zum Grauburgunder der deutlich filigranere, deutlich eleganter. Also Grauburgunder ist ein bisschen breitschulteriger, ein bisschen kräftiger, ein bisschen intensiver. Und Weißburgunder ist der ein Stück weit elegantere, weil er einfach die hellen Schalen auch hat.
Okay, gut so. Also das heißt mit Antworten wirklich, beim Grauburgunder sind die Trauben wirklich grau.
Gräulich. Bist du eher ein Weißburgunder oder ein
so violett?
Bitte? Lars, bist du eher, wärst hier eher Weißburgunder oder wärst eher Grauburgunder?
Michael ist ja ein großer Grauburgunder-Fan, das ist ja über die Jahre bekannt.
Ja, das stimmt.
Ich bin raus. Jochen verkauft wahrscheinlich auch sehr viel Grauburgunder, oder, Jochen?
Ja, das stimmt. Ja. Nein, ich finde Weißburgunder...
Weißburgunder.
Ja? Ich mag Weißburgunder als Rebsorte, weil sie einfach unheimlich elegant ist. Und ein bisschen filigraner, ein bisschen feiner. Wir bauen unsere Weißburgunder auch zu 30% im 500 Liter Eichenholz, was im sogenannten Tonneau aus. Und um einfach dem Wein jetzt nicht unbedingt das Holz zu geben, das sind ältere Fässer, aber jetzt ein bisschen die Tiefe und die Abrundung vom Holz und dann einen anderen Teil im Edelstahltank, der den Wein so ein bisschen mehr die Frische und die Präzision gibt. Und ich finde, Weißburgunder ist einfach ein Burgunderwein, den du unheimlich gut trinken kannst, der ein Stück weit also elegant ist und ein Stück weit feiner halt als jetzt der Grauburgunder. Aber es ist Geschmackssache, ne? Immer wie du es magst.
Was ist das, Michael?
Aber ich finde, dein Weißburgunder, der hat schon echt richtig Druck, ne? Also ich finde den sehr kraftvoll. Das ist wenn das schon der Einstieg ist, dann finde ich das sehr, sehr intensiv, ne? Ich habe natürlich dieses Steinobst, so ein reifen Pfirsich eher. Ich habe eine gewisse Cremigkeit in dem Wein. Ja. Und ich finde doch eine Opulenz schon. Also das ist, auch wenn es der Alkohol sagt, ist auch da kommt mir wieder, vielleicht ist es aber auch die biodynamische Art und Weise, wie du an die Sache rangehst, dass du einfach die Trauben sehr, sehr reif und trotzdem gesund gepresst werden. Und dann noch das Holz dazu, das eben nochmal stabilisiert und nochmal ein bisschen das Rückgrat bildet. Aber ich finde, das ist schon für einen Einstiegs-Weißburgunder ist das sehr viel Wein.
Und ich habe Pfefferminze am Ende. Kann das sein, Pfefferminz?
Ja, ich hab schon was. Ich habe was Kräutriges auch. Ob das Pfefferminz ist, ja. In der Nase,
Kräutrig, würzig. Also für uns sind die Gutsweine sind immer unsere Visitenkarten. Das sind sicherlich die Weine, die auch am am meisten getrunken werden, einfach weil es auch die, so mal, die größte Stückzahl davon gibt. Und ich finde immer, also wir haben mit Bechtheim einen Ort mit sehr, sehr warmen Lagen, sehr reifen Lagen. Und ich probiere auch immer die Reife der Lagen auch in die Weine rein zu transportieren. Das heißt, wir unterstützen die Reife eher, schauen trotzdem, dass wir eine gute Frische haben, aber die Komplexität muss eigentlich immer da sein. Das heißt, versuch immer, dass du mit dem Einstiegswein schon ein Stück mehr kriegst, als du eigentlich erwartest. Das ist für mich ganz wichtig. Also generell, das zählt für jeden Wein, ob es Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling ist. Das muss immer einfach
Ich bin gespannt, Axel, Axel, mein Tipp ist, du mochtest den ersten lieber.
Hallo. ja, also ich muss sagen, Michael hat ja diesen Spuckennapf, den habe ich heute vergessen. Und ich bin schon ein bisschen angeschossen, ehrlich gesagt.
Tatsächlich? Aber,
ja, das geht bei mir immer wahnsinnig schnell. Also das ist einfach so. Aber ich mag den ersten lieber, glaube ich schon. Aber dieser Wein ist wahrscheinlich... Also ne, was du sagtest, Jochen, irgendwie, dass man die Weine vielleicht etwas entdecken soll. Und vielleicht kannst du etwas dazu sagen, ob man diesen hier, also diesen Weißburgunder, etwas mehr entdecken kann als den Riesling, ob das tatsächlich so ist. Mein Eindruck ist, dass man da sozusagen mehr Facetten rausschmecken kann. Aber wie siehst du das?
Der Riesling ist auf jeden Fall derjenige, der dir am Anfang mehr Aromen gibt. Das heißt, da springt dich mehr an. Du hast mehr Frucht, du hast mehr Intensität und Facette, finde ich. Also Riesling ist lauter. Weißburgunder ist ein bisschen leiser. Aber auch der, wenn du ihn eben direkt nach dem Riesling, wird er erstmal verhaltener sein. Wenn du aber dann den zweiten Schluck nimmst und dir auch eben auch da wieder, gib ein bisschen Luft, gib ein bisschen Zeit und du, dann kommt gerade diese Kräutrigkeit und Würze, die Lars gerade erwähnt hat, die kommt dann raus und auch dann merkst du irgendwas ein bisschen die Röstaromen vom Holz, ein bisschen Tiefe. Also es ist schon ein ganz, ganz eleganter Wein, der aber unheimlich viel zeigen kann, auch beim Probieren.
Was kostet der hier?
Der kostet 11,50 €.
Das ist der günstigste bisher, ne?
Also ja, muss Weißburgunder immer günstiger, also muss der Gutswein Weißburgunder immer günstiger sein als der Gutswein Riesling?
Nee, die kosten bei uns gleich.
Okay.
Wo kriegt man die eigentlich, die Weine? Also wenn ich jetzt sage, also ich habe hier diesen unwahrscheinlich super guten Podcast.
In der Hanselounge.
Komm gerade nicht in der Hanselounge vorbei.
Silkes Weinkeller. Kennt ihr Silkes Weinkeller?
Silkes Weinkeller?
Aber nicht.
Aber kann man, also nachdem ich jetzt so auf Jax rumgeritten habe, kann man zu Jax gehen und sagen, ich hätte gerne diesen Wein? Nicht.
Nee. Ich bin schon wieder auf Jax rum. Also aber es gibt sicherlich genug Adressen, wo du auch online Wein bestellen kannst, das in jedem Fall. Also wir auch da, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Also wir hatten tatsächlich früher mal das Problem, dass viele Leute uns angesprochen haben, wir könnten ihren Wein in vielen, vielen Restaurants trinken, aber wir können nicht bestellen. Und das haben wir mittlerweile ein Stück weit geändert und das kann man, glaube ich, ganz, ganz gut machen, ob bei uns im Weingut oder bei einem Partner.
Aber es spricht also bei euch direkt gibt es ihn auch.
Klar.
Ja, geht auch.
Nee, bei Habesco gibt es ihn auch da?
Gibt es ihn auch, bei Habesco gibt es ihn auch, ja.
Okay. Aber es spricht so ein bisschen so Skepsis gegenüber Weinhändlern raus bei dir? Wenn du sagst, gibt es euch kaum bei Weinhändlern? Doch.
Nee, bei uns war es tatsächlich eher so eine Thematik damals, dass wir uns enorm stark in der Gastronomie, in der deutschen Gastronomie entwickelt haben und einfach nicht genügend Wein hatten, noch an andere Weinhändler zu vergeben. Und zusätzlich war es so, dass, glaube ich, wir auch nicht der klassische Wein waren, den du im Weinregal gefunden hast, weil unsere Weine doch ein Stück weit mehr erklärungsbedürftig waren, zumindest am Anfang. Und dann schau das Etikett an. Ich halte es immer sehr schlicht, von wem ist es und was ist es. Mehr muss für mich nicht draufstehen. Mittlerweile ist es ein kleines Markenzeichen geworden, aber früher tatsächlich am Anfang, wo das Weingut keiner kannte, war das dann doch ein bisschen schwieriger. Und da haben eigentlich mehr die Sommeliers davon Gebrauch gemacht und weniger die Weinhändler. Und deswegen, vielleicht auch, weil die Weine kräftiger waren, ne, und intensiver waren und deswegen gut zum Essen gepasst haben. Aber das hat sich irgendwie bei uns entwickelt. Also wir hatten dann irgendwie 80% Gastronomieabsatz und halt weniger Handel.
Ist bis heute so?
Es ist bis heute so. Tatsächlich, die Gastronomie hat nach wie vor den stärksten Stellenwert, wobei die Weine mittlerweile aber auch käuflich zu erwerben sind.
Und was heißt das jetzt für euch in Corona-Zeiten, wo viele Gastronomen nicht geöffnet hatten? Was macht ihr dann mit den Weinen aus dem Jahr 2019?
Wir hatten tatsächlich das Glück, also beziehungsweise wir haben es natürlich auch ein Stück weit auf die Hinterfüße gestellt, dass viele Leute, die normalerweise gewohnt sind, unsere Weine in der Gastronomie zu trinken, die Weine bei uns bestellt haben oder bei unseren Partnern. Okay. Dazu muss man sagen, wir exportieren 50% unserer Weine, unter anderem viel nach Skandinavien. Und die Skandinavier sind ja große Fans des deutschen Rieslings oder große Deutschweinfreunde, sage ich jetzt mal so. Und die haben, die konnten nicht verreisen, haben sie schlichtweg ein bisschen mehr getrunken, von daher hat es aufgefangen.
Geht auch wieder los jetzt. Das müsst ihr beide mir mal erklären. Ist es so, Michael und Jochen, dass der Riesling, der deutsche Riesling, außerhalb Deutschlands beliebter ist als innerhalb Deutschlands?
Ich würde sagen, ja.
Ja, es ist ja oft so, dass im eigenen Land dass die Dinge weniger wert sind, als sie vielleicht international wahrgenommen werden. Aber es gibt halt einfach viele andere gute Sachen auch für den deutschen Konsumenten aus Deutschland, sodass er nicht zwingend auf den Riesling geht. Aber international gesehen ist natürlich nur der Riesling tatsächlich das, was Weltklasse ist. Und alles andere ist eher quasi vergleichbar vielleicht mit anderen Qualitäten aus anderen Ländern. Und von daher ist natürlich der Riesling schon der Exportschlager. Und vor allem gibt es nirgendwo auf der Welt eben so viel Säure, dass du auch die edelsüßen Rieslinge mit dem Zucker zwar, aber trotzdem mit einer Frische eben haben kannst. Und deswegen ist es schon so, dass man international den Riesling und vor allem die Skandinavier geben ja deutlich mehr Geld für Essen und Trinken auch aus. Es ist sowieso alles teuer dort. Und deswegen werden die hochklassigen Rieslinge gern dort auch getrunken. Und hier hat man immer sofort eine Diskussion, was der kostet, 40, 45 Euro. Wahnsinn. Man kauft aber ohne Probleme einen drittklassigen oder viertklassigen Bordeaux um das gleiche Geld. Damit hat man überhaupt keine Probleme. Aber beim Riesling tut man sich dann schwer oder beim deutschen Wein allgemein.
Das heißt, die Preise, Jochen, die werden gemacht dann auch eher mit dem Blick aufs Ausland, wo man sagt, die Schweden zahlen da mal 46 Euro, 49 Euro für so einen Riesling?
Nee, das ist gar nicht mal so. Das ist tatsächlich halt, sagen wir mal so, es stehen oftmals halt, je höher du in der Kategorie bist, umso kleiner ist auch die Menge hinten dran.
Okay.
Und deswegen auch sind die Preise auch teurer. Und ich sage mal, es ist ja nicht alles, was man ins Ausland vermarkten. Man muss aber nochmal zurückzukommen. Wir haben mit Riesling natürlich in Deutschland eine Rebsorte, die super speziell ist und halt auch, wer sagt dir immer, die Königin der Rebsorten. Wenn du viel Wein trinkst und Spaß an trockenem Wein hast oder Weißwein hast, wirst du irgendwann als Weintrinker beim Riesling landen, weil Riesling dir einfach ein Stück weit mehr gibt. Es gibt Chardonnay-Trinker, Chardonnay kann das als Rebsorte auch, aber deutlich geschmeidiger und Riesling hat halt mehr Nerv. Und das ist, um zurückzukommen, ist tatsächlich so, dass halt eben im Ausland halt das kleine Deutschland, wir haben ja nur irgendwie 3% vom Weltweinmarkt, zählt für, also Deutschland, Riesling und Spätburgunder, das sind die Rebsorten, für die Deutschland steht. Ich finde nach wie vor, was in Deutschland in den letzten Jahren passierte zum Thema deutschen Weißwein, auch Rotwein, aber vor allem Weißwein, ich finde die deutschen Weißweine, auch ob es Weißburgunder, Grauburgunder ist oder der Riesling, da musst du erstmal Vergleichbares finden. Ich glaube, da sind schon viele, viele Länder, die früher noch klassisch wurde immer eher ein weißer Franzose genommen im Restaurant als ein weißer Deutscher. Mittlerweile stellen wir einen klassischen Bourgogne Blanc gegen einen klassischen deutschen Chardonnay zum Beispiel oder einen einfachen Gutswein Chardonnay oder auch anderen Burgunder. Da wirst du schon überrascht sein, was du da kriegst. Ich glaube, da verändert sich unheimlich viel. Nichtsdestotrotz ist es ganz klar so, Deutschland steht für einen Riesling. Und deswegen sind wir sind auch nach wie vor mit über 60% Anteil ein Rieslingbetrieb und werden das auch weiter kultivieren, weil das macht uns einzigartig.
Gibt es denn überhaupt jemanden? Wir haben nur 3% vom Weltweinmarkt in Deutschland.
Ja, mini klein.
Ja. Aber wo wird dann.
Also wir trinken viel, aber von der Produktion her.
Ach so.
Du hast ja Frankreich, Spanien, Italien, das sind ja riesige Mengen im Vergleich. Ne? Auch, sagen wir mal, wir sind vergleichbar mit Ländern wie, also ich weiß, ich hab's jetzt in dem Kopf, schlag mich nicht, aber mit Neuseeland oder sowas, ne? Aber wenn du auch Landstriche wie Australien siehst, Chile, was da Wein gibt, wo die Chinesen waren auch immer mehr, das ist schon gewaltig im Vergleich zu dem, was bei uns ist. Bei uns ist das viel kleinparzellierter und deswegen glaube ich auch immer, das sage ich auch immer, wir müssen uns darauf konzentrieren, hochwertige Weine zu machen. Das muss unser hochwertige Weine, handwerklich gemachte Weine, dann können wir das zeigen, was wir am besten können.
Gibt es denn Länder, die
Entschuldigung, Lars, tut mir leid. vom Absatz her. Ich meine, vom Absatz her, gibt es da auch so eine prozentuale Verteilung? Also kann man sagen, wie viel, sozusagen, wenn man jetzt die Kaufkraft betrachtet, wie viel Deutschland ausmacht?
Also Deutschland ist auf jeden Fall ein Land, wo viel Wein konsumiert wird, auch ein großes Weinimportland. Es wird viel Wein nach Deutschland importiert. Boah, wie viel Also, boah, keine Ahnung, der Durchschnitt, ich weiß, der klassische Durchschnittspreis in Deutschland war sehr, sehr niedrig, hat sich aber auch weiterentwickelt. Ne? Also ich glaube, das war mal bei 2 Euro oder irgend sowas.
Jetzt sind wir bei 3.
Ich weiß es nicht, aber es geht auf jeden Fall, entwickelt sich weiter.
Aber gibt es denn überhaupt ein Land, das mit der Qualität unserer Rieslinge mithalten kann? Gibt es Länder, die auf Augenhöhe in Sachen Riesling sind?
In Sachen Riesling, jetzt sage ich mal ganz selbstbewusst nein. Ich finde, es gibt Länder, die entwickeln.
Ja, Michael zeigt
die
irgendwie
auch. Die Österreicher machen auch einen sehr guten Riesling, auch einen sehr guten Veltliner. wirklich, es gibt wenige Länder, die das, glaube ich, an Potenzial zu bieten haben. Aber du darfst ja nicht vergessen, wir haben auch eine Klimaverschiebung und eine Klimaerwärmung. Es kommen mittlerweile mehr und mehr auch Landstriche auf die Weinlandkarte, die man vorher gar nicht so wirklich im Auge hatte. Und da wachsen auf einmal ganz, ganz tolle Weine. Von daher, Stand jetzt momentan, würde ich sagen, sind wir ziemlich begünstigt von dem Ganzen. Und die Österreicher natürlich auch.
Österreich, das Elsass macht auch wirklich tolle Rieslinge, muss man schon sagen. Mengenmäßig in Washington State wächst sehr viel Riesling auch. Aber von der Qualität würde ich schon sagen, dass Deutschland auch top ist. Also ich, bei aller Freundschaft zu österreichischen Rieslingen und im Top-Bereich können die, finde ich, wirklich auch was. Aber in der Basis kannst du in Deutschland für verhältnismäßig so wenig Geld, finde ich, Riesling, so tolle Rieslinge kriegen, dass man noch mehr davon Gebrauch machen sollte als Deutscher.
Aber warum kaufen die Deutschen dann immer nur Grauburgunder oder so viel? Darüber haben wir schon viel diskutiert. Ja. Ist im Land des Riesling, wo es den besten Riesling gibt, und sagst, oh nee, ich kaufe lieber Grauburgunder.
Ja, ich glaube, die Angst vor der Säure ist einer der Hauptgründe. Und Riesling ist eben, es ist viel komplexer als Grauburgunder, weil es ist eben oft nicht trocken. Du kannst es von außen nicht erkennen. Es ist, der eine macht es mit Holz, der andere macht es teilweise mit eben überreifen Trauben. Der nächste macht das ganz karg. Also es ist eben, wenn der Riesling draufsteht, weißt du eigentlich immer noch gar nichts. Und beim Grauburgunder bist du ziemlich safe, dass er dir nicht wehtun wird. Und da gehen die Leute, ich glaube, der Deutsche ist eher so ein Sicherheitsmensch und da geht lieber auf Nummer sicher. Und bevor er 15 Euro für eine Flasche Wein zahlt, die ihm vielleicht nicht schmecken könnte, zahlt er lieber 15 Euro für einen Wein, wo er weiß, das wird schon passen. Mit einer großen Wahrscheinlichkeit werden auch 9,5 von 10 Leuten das auch schmecken und fertig. Und damit geht man eher einen weniger Risiko ein. Ich glaube, das trifft es am besten.
Ist auch die universellere Rebsorte. Ne? Das ist, wie du sagst, da weiß man, was man kriegt. Beim Riesling kann es dann doch sehr in ganz viele verschiedene Richtungen gehen.
Aber wie ist das in der Handel-Lounge, Michi? Was verkauft ihr da am meisten?
Wir verkaufen auch tatsächlich viel mehr Grauburgunder.
Auch. Nun ist es bei uns auch so, wir sind ein Business-Club und die Leute kommen sich, um sich zu unterhalten, und da wollen die keinen Roman hören vom Sommelier zum Thema Wein. Also ab und zu wollen sie das, aber in der Regel muss das einfach funktionieren. Und da ist es so, wenn man sich nicht permanent und sehr viel mit Wein beschäftigt, ist man sehr oft einfach mit einem Grauburgunder zufrieden. Und das meine ich gar nicht wertig. Es ist eben nur schade für uns, die wir uns sehr viel Gedanken machen und sehr, sehr viel verkosten, dass eben die ganzen anderen tollen Sachen dann so wenig getrunken werden. Aber ich verstehe natürlich auch meine Kollegen im Service, die werden nach einer Empfehlung gefragt. Und wenn sie dann sagen, oh, wir haben einen tollen Grauburgunder da, dann in der Regel sagen 9 von 10 Gästen, wunderbar, den nehmen wir, und das Gespräch ist damit beendet. Und dann braucht er nicht mehr erklären. Wenn er sagt, oh, was ist das für eine Lage, was sind das für Böden beim Riesling, weil ist der Boden ja auch essentiell, dann wird es schon schwierig. Dann steigen auch schon viele Kollegen oder in anderen Restaurants auch eben die Mitarbeiter schon aus und sagen, Gottes Willen, bitte nicht solche Fragen, weiß ich alles nicht, deswegen nimm Grauburgunder.
Aber ich habe gehört von Gästen aus der Hansel-Lounge, Axel, weil es ist anders, wenn sie von Michael bedient werden. Klar. Dann reicht ihnen manchmal die Erklärung, dann brauchen sie den Wein gar nicht mehr, weil die Erklärung schon so großartig
die
ist.
Herr
Coutet, bringen Sie uns den Wein gar nicht. Es reicht, wenn Sie uns davon erzählen.
Nein, aber das tatsächlich ist das so, sehr charmant, vielen Dank. Tatsächlich ist es so, dass ich ja alle Weine probiere, bevor sie auf die Karte kommen. Das heißt, ich muss die für irgendwas gut finden, sonst kommen sie eben nicht auf die Karte, oder besonders. Ich muss sie nicht alle selber mögen, aber irgendwas muss da sein, was ich Und ob es der Preis ist, ob es der Holzeinsatz, ob es die Frucht oder keine Ahnung was. Und von daher bin ich total überzeugt, dass jeder unser Weinkarten, und ich bin ja da jetzt seit 17 Jahren, also ich habe ja keine Weinkarte geerbt, sondern ich habe alles selber eingekauft. Und von daher bin ich überzeugt, dass er, der Geschmack ist dann immer relativ, kann man schwer sagen, aber für jeden Wein lege ich eigentlich die Hand dafür ins Feuer. Und wenn jemand etwas nicht schmeckt, dann verkaufe ich es an wem anders. Also es muss ja keiner was trinken, was er dann nicht mag. Deswegen versuche ich die Leute schon ein bisschen zu ermutigen, mal was anderes zu probieren, abseits des Grauburgunders.
Letzte Flasche. Axel, warte ganz kurz. Ja. Ganz kurz, letzte Flasche schon mal einschenken, ja. Schon mal schwenken im Uhrzeigersinn. Axel,
ich habe tatsächlich auch diese Pfefferminze, weil ich ganz gerne jetzt auch so Pfefferminztee trinke, so am Morgen. Das finde ich ziemlich gut, dass du das gerochen hast, weil das, also muss ich auch mal was Nettes zu dir sagen.
Ich habe natürlich keinen Quatsch gehalten, aber wenn Michael das jetzt sagt, dann ist es so
sein. Ach Michael, wollen wir jetzt hier Schluss machen? Dann sind es halt Nummer 3. Nein.
Wie? Nach all den Jahren machst du jetzt hier Schluss?
Nein. Aber sag mal, Leute, hier ist natürlich so, wo man sagt, für alle die nicht wissen, was meinen wir mit dem im Holz ausgebaut, da muss man einmal reinriechen und hat es sofort. Ne? Das ist irgendwie so, wenn man ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn man nur die Augen zumachen würde, könnte man auch fast denken, dass es ein Rotwein ist, aber nur ganz kurz, oder? Übertrieben vielleicht, ein bisschen.
Boah, jetzt hast du mit deiner Pfefferminze gerade so ein Ding abgeräumt.
Aber man riecht das Holz. Man riecht das Holz und Barrique. Holz und Barrique ist eigentlich dasselbe?
Nein. Oh. Also was heißt Holz und Barrique? Barrique ist ja nur die Größe des Holzfass. Ne? Barrique hat eine Größe von 225 beziehungsweise je nach Bauer 228 Liter.
Okay.
Und das ist Eiche. Und dann hast du, der Wein ist ausgebaut im 500 Liter Eichenholzfass, im sogenannten Tonneau. Und dann haben wir zum Beispiel ja auch unsere klassischen Stück 1200 oder Doppelstück 2400 Liter Holzfässer aus mit dickeren Eichenholztauben. Aber also das ist nur die Bezeichnung Barrique. Und der Wein ist ganz bewusst nicht, ich baue keine Weißweine in Barrique aus. Der Wein ist jetzt über ein Jahr, der ist ein ganz junger, 2019er Jahrgang, Einzigacker, unser Top-Weißburgunder. Und der ist die ganze Zeit im Holz ausgebaut, im 500 Liter Eichenholzfass. Und ich nehme bewusst das 500 Liter Eichenholzfass, weil du mehr Wein im Verhältnis zum Holz hast und dadurch das Holz ein Stück weit dezenter ist. Jetzt ist es natürlich in dem Fall voll drauf, auch schon viel und sehr lautes Holz in Verbindung zum Weißburgunder. So ein bisschen eine Rauchigkeit, die ich mag, weil es dem Wein auch ein Stück weit eine Struktur gibt und den so auch in der Reife ein bisschen begleitet. Wir machen jetzt hier so ein bisschen Babymord, weil wir gesagt haben, wir probieren es mal als hochwertigen Burgunder, aber es ist tatsächlich ein Wein, den in Dekanter und gern mal noch einen Tag vergessen, würde dem gut tun oder halt einfach den Wein noch ein bisschen in den Keller legen.
Ich habe auch ziemlich was Exotisches auch da, so Ananas, also wirklich ja deutlich tropischer, als es bei dem anderen einfachen Weißburgunder ist. Das ist die Traubenselektion oder verändert das durch den Holzeinsatz?
Das ist einmal das Alter der Reben. Wir haben für einen Einzigacker eigentlich nur Rebstöcke ab 40 Jahre aufwärts. Das heißt, je älter die Rebstöcke, umso tiefer ist auch der Geschmack, umso niedriger ist auch der Ertrag, aber umso tiefer ist der Geschmack. Die Trauben, das machen wir bei unserem Weißburgunder Gutswein, aber die Trauben für den Wein sind alle komplett halbiert, dadurch auch nochmal den Ertrag reduziert. Halbiert heißt, Weißburgunder Michael, du weißt es, die Beeren sitzen sehr, sehr eng an dem Stielgerüst zusammen. Ein Weißburgunder ist eine Rebsorte, je reifer die Beere ist, umso dünner werden die Schalen. Und gerade beim Weißburgunder ist die Gefahr relativ groß, dass die Beeren dann aufplatzen, der Saft über die anderen Beeren drüber läuft. Du musst manchmal ein Weinberg schneller ernten, als du es willst, weil halt, wenn Saft über die anderen Beeren läuft, kann halt eben schnell diese Botrytis kommen. Und um das zu vermeiden, gehen wir einfach hin an den Punkt, wo die Beeren am dichtesten zusammenhängen und schneiden am Stielgerüst den Stiel oben drüber ab. Das heißt, wir verschenken oder ungefähr 60% der Traube an sich fällt auf den Boden, das Dünger ist weg, aber die restlichen 40%, die von der Traube noch am Stock hängen bleiben, die können dann super lange ausreifen. Und gerade den Weißburgunder lassen wir dann auch so lange wie möglich ausreifen, um so ein perfektes Level zwischen Exotik, Intensität und Frische zu kriegen, was den Wein zum Schluss trägt.
Hm. Und Axel? Ich habe auch so ein bisschen so Karamell. Karamell habe ich auch.
Du hast Karamell? Warte, ich gucke mal kurz, was ich habe.
Also was wirklich drin ist.
Wer hat das echt reingeworfen?
Nein. Aber du hast recht, was ist nochmal dieses...
Butterscotch.
Ja, so ein bisschen...
Wer hat das echte?
Nee, wäre das echte? Nee, aber so cremig. Es hat doch dieses sahnig-cremige. Das ist schon so ein bisschen, ne?
Es ist schon konzentriert. Ich finde, im Stadium hat der Wein auch so ein bisschen Babyspeck. Und je älter wird, umso präziser wird er auch. Das heißt, er wird schlanker, der wird geradliniger.
Aber ganz, du hast recht, Michael, mit diesem, also wer das echte ist gar nicht so weit weg. Ich habe jetzt lange keine wer das echte mehr. Aber ganz stark wer das echte jetzt. Je länger. Und der hält auch lange, ne? Der ist ja jetzt noch 30 Sekunden später ist er noch da.
Ja, ja, es ist wirklich am ganzen Gaumen, das finde ich auch ja stark. Also das ist schon.
Gut, man muss wer das echte mögen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist auch nicht jedermanns Sache.
Na gut, aber das ist in dieser primären Fruchtphase jetzt oder in der Jugend des Weines. Das wird dann ein bisschen ernsthafter. Nicht, dass das nicht ernsthaft ist, aber dieses Vordergründige geht dann weg und danach kommt ein etwas geradlinigerer Wein dann dahinter, weil wenn das 40 Jahre alte Trauben sind, dann ist da schon genug Kraft da, dass dieses Holz, wenn das integriert ist dann in den Wein, dann ist das nicht mehr so vordergründig.
Was meint ihr Weinkenner immer, wenn ihr ernsthaft sagt? Das klingt, als ob die anderen Weine alle so lustig sind, sind sie ja gar nicht.
Ja, ernsthaft ist, glaube ich, primär, dass ich den Wein nicht beim ersten Reinriechen sofort entlarven kann. Für mich ist also ernsthaft, dass er mich, was Johann am Anfang meinte, dass du über ein paar Stunden das trinken kannst und sie sich permanent verändert. Das ist ernsthaft. Alles andere ist so spaßig. Hurra, genug Zucker, genug Frucht und ne, alle happy. Aber ernsthaft ist etwas, was sich eben permanent verändert und was mich auch fordert, auch als Trinker fordert. Das ist ernsthaft.
Als Trinker?
Aber wie lange muss man den Wein dann irgendwie... Ja, wie lange muss ich ihn aufhaben und wie lange muss ich ihn im Glas haben, bis ich ihn dann trinken kann?
Hamm.
Diese Ernsthaftigkeit spüren.
Du, selber ausprobieren. Es ist tatsächlich so, also ich glaube, dem Wein wird es in jedem Fall gut tun, wenn er nochmal Minimum 1-2 Jahre hat. Aber ich finde, Weißburgunder ist schon noch eine Rebsorte, wo du auch, du kannst den Wein ja auch frischer trinken. Dann gibst du ihn eben Dekanter und beschleunigst dadurch die Reife, ne? Du gibst ihm ja einfach damit auch Luft und dadurch kannst du ihn ein Stück weit ja in die Zukunft schießen quasi. Aber es sind auf jeden Fall auch der Weißburgunder, ist ein Wein, der ausgebaut ist, dass er haltbar ist, dass er reifen kann. Deswegen kann er auch am Anfang nie so perfekt sein, wie er vielleicht in ein paar Jahren ist. Der braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber er hat auf jeden Fall ein Grundgerüst.
Bitte? Ja. Der einzige Acker, weiß ich, der ist immer relativ schnell ausverkauft. Also den kriegt man ziemlich schwer. Ne? Ist das nach wie vor so? Also ich weiß, dass man immer so quasi nicht betteln musste, aber man muss schon schauen, dass man seine Zuteilung kriegt, weil sonst war er dann weg. Wie viel machst du davon?
Tatsächlich, unser Ras ist gut. Der einzige Acker war ja am Anfang so eine Idee, die Art und Weise von Weißburg. Und da gab es, als wir angefangen haben, nicht so viel. Gerade Weißburgunder 500er Tonur ausgebaut, halt schon auch ein bisschen kräftiger, massiver. Ich fand Weißburgunder schon immer faszinierend, habe ich vorhin gesagt, aber manchmal, wenn du den zu reif ausbaust, kann er auch ganz schnell plump sein. Und ich wollte irgendwie dem Weißburgunder genau das geben, mit in Verbindung mit dem Holz, was die großen Chardonnays auch haben. Also gerade die großen Burgunder, das finde ich immer spannend, wenn du so ein Chardonnay im Holz ausgebaut probierst nach einigen Jahren, das ist immer beeindruckend. Und ich wollte einfach versuchen, dem Weißburgunder so viel Kühle und so viel Intensität zu geben im Einzigacker, um da sowas hinzustellen, was es so noch nicht gab. Es gab deswegen auch Einzigacker. Und tatsächlich immer im Voraus, beziehungsweise man kriegt immer mal ein paar Flaschen, aber es ist tatsächlich der Wein, der bei uns jetzt schon vorreserviert ist für den kommenden Jahrgang.
Wow.
Was kostet der Wein?
Axel. 55 Euro.
Aber das ist ja günstiger als der, den wir davor hatten.
Quasi. Nee. Nein. Nee? Den, das hast den du dir jetzt auch nicht.
Nee, ach, das war eine 40.
War ganz ne? andere Folge.
Ja, okay.
Axel, aber du bist gut drauf. Willst du noch ein bisschen was? Fischersfritze, Fische.
So, wie findest du den?
Da nochmal.
Fischers Fritze fischt frische Fische.
Ja, und jetzt das mit dem Brautkleid, bitte?
Nee, Axel, wie findest du den Wein, wollte Jochen wissen.
ja, also ich finde ihn auf jeden Fall auch exotisch.
Ja.
Also wahrscheinlich ist er ernsthaft und so weiter, aber für mich wäre es der Riesling. Am Anfang würde es für mich völlig tun, ehrlich gesagt. Also ich glaube,
ist Holz zu viel?
Nee, dieser Riesling am Anfang, der hatte halt so eine, auch wenn er nicht süß war, du sagtest ja, wenig Zucker, Aber ich finde, er hat so eine, ja, er hat auf mich süß gewirkt und irgendwie frisch und irgendwie einfach. Und das mag ich am Wein irgendwie total gern. Und dieser Wein hier ist für mich vielleicht tatsächlich etwas zu exotisch, weil er ja irgendwie in so eine Richtung geht, die nicht so richtig süß ist, aber die ein bisschen Säure hat. Genau, und irgendwie so ein paar Geschmacksnuancen mehr. Und ich bin beim Wein ehrlich gesagt eher so ein einfacherer Typ, glaube ich, weil ich.
Nein. Michael, sag mal, Michael, wollen wir nicht mal kann man nicht mal einen Dessertwein für den Axel aussuchen? Ich glaube, dann flippt er völlig aus.
Hat mir schon, ja. Er ist auch schon ausgeflippt, weil es nicht, leider hast du es nicht gemerkt. Aber
wir hatten einen Dessertwein. Warum sehe ich Michael jetzt nicht mehr? Hast du ihn weggeschaltet?
Ach so, ja, ich habe ihn weggeschaltet. Da ist er. Sorry.
Jetzt kommt was ganz Ja, aber Leute, wir hatten auch schon Süßweine und was heißt Dessertweine? Wir hatten Weine, die nicht trocken waren, hatten wir schon manchmal und in der Regel hat das funktioniert, dass Axel ja auch mochte. Für mich ist krass jetzt bei dem Wein, wenn auch ein bisschen Zeit vergangen ist, dieses Rauchige, ne, das spürst du richtig, wie das irgendwo hängen bleibt. Ne? Und das finde ich ist schon cool. Also ich mag das sogar sehr gerne, diesen Einzigartigkeit. Für mich ist das schon spannend und ich glaube auch, dass viele Leute so einen kraftvollen Weißburgunder schon echt gut finden. Und wenn du das richtige Essen dazu hast, dann ist das schon ein Highlight. Also dann freut man sich, glaube ich, echt richtig, richtig drum. Und wir haben ja natürlich immer, wenn man vier Weine hat, man vergleicht, was mag ich lieber, was setze ich im Kontext zu dem Preis. Aber ja, jeder für sich und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept, Jochen, von eurem Weingut, dass die Weine eigentlich immer abliefern. Also du kannst dich echt drauf verlassen, wenn da 30 Acker draufsteht und da steht ein Preis daneben, dass du dafür eben etwas wirklich Adäquates kriegst. Ob das jetzt 10, 11, 12 oder eben 50, 60 Euro, und das ist ja schon mal eine tolle Aussage.
Leute, jetzt müssen wir zum Schluss, das ist entscheidend, jetzt zum Schluss müssen wir einmal sagen, jetzt mache ich es ein bisschen wie Frank Plassberg bei Hart, aber fair. Also jeder muss sagen, was er glaubt, welcher Wein dem jeweils anderen am besten geschmeckt hat. Ich fange an, ich glaube, Axel hat der Vintage am besten geschmeckt. Axel, was glaubst du, hat dem Michael am besten geschmeckt?
Ich glaube, dem Michael hat der Einzigacker am besten geschmeckt.
Richtig.
Super, jetzt. Yeah. Michael, was glaubst du? Nee, Jochen, was glaubst du, welcher Wein hat mir am besten geschmeckt?
Ich glaube, dir hat der Kirschspiel am besten geschmeckt, oder?
Leute, und jetzt kommt's. Jetzt wird's nämlich spannend, absolut. Ich bin ein großer Fan des Kirschspiels schon jetzt. Jetzt wollen wir sehen, ob Michael Coutet, ist richtig ausgesprochen? Ja, passt. Dem Druck standhält. Was ist der Lieblingswein von diesen Vieren von Jochen gewesen?
Ich glaube, dass Jochen auch seine neueste Kreation, den Vintages, am liebsten mochte heute, weil das 100% aufgegangen ist, was er sich nämlich vorgestellt hat, dass er einen trinkreifen Wein auf den Markt bringt, der, sobald er eingeschenkt wird, von allen sofort verstanden und gemocht wird. Und das war ja heute ein perfektes Beispiel, dass es genauso funktioniert hat. Und wir sind ja nun wirklich ein Laienverein. Und wenn es bei uns funktioniert, dann funktioniert es auch beim Rest Deutschlands und der Welt.
Das mit dem Laienverein, das würde ich für mich jetzt mal
ausprobieren. Wollen wir noch mal einmal kurz hier ein Foto machen? Ein Foto machen und dann, Axel, ein Foto,
ja.
Nur von uns.
Oh ja,
Foto.
Oh ja, ja.
Das wird schwer.
Und Axel ist halt nicht drauf.
Nee, warte mal, heute zum ersten Mal, ich muss das ja nochmal erklären, hätte ich ja am Anfang machen sollen, haben wir aus technischen Gründen immer nur einen sozusagen im Bild gesehen. Ja. Deswegen ist das mit dem Foto nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber vielleicht machen wir das gleich mit, wenn wir dieses Viererfoto, brauchen wir dieses Viererfoto? Ja, ne?
Brauchen wir es nicht. Komm, wir haben ein gutes Foto von Jochen. Dann machen wir ohne, die Leute wissen ja, wie wir aussehen, weil wir auf diesem Podcast sind.
Ja, aber ich glaub, dann kriege ich Ärger mit Georg Schulz oder so.
Dann machen wir es gleich nochmal und sagen erstmal jetzt, Michael, was kommt in zwei Wochen? Dritte erstmal noch merken, 3. Dezember jetzt anmerken. Chefredaktion@abendblatt.de, 3 Rotweine, 1 Weißwein, am 3. Dezember dabei sein. Was kommt in 2 Wochen? Mein Kind ruft gerade nach mir.
Ja, ziemlich laut
sogar. Ehrlich?
Ja. Hast du ihm die Lego-Steine weggenommen?
Nee, ich möchte mittrinken.
Ich weiß auch nicht, was kommt, aber es kann sein, dass Atze Schröder nächstes Mal da ist. Oder wir haben Silvia Heinrich aus dem Burgenland mit viermal Blaufränkisch.
Bis dann.
Eins von beiden.
Bis dann, ich muss helfen.
Tschüss. Jochen.
Tschüss. Ciao. Tschüss.
Vielen lieben Dank.